Schönen guten Tag, Geschwister. Ich möchte heute mit einer Geschichte anfangen. Vor vielen Jahren in London gab es einen Vater, der zwei Söhne hatte. Die Söhne sind natürlich im selben Haushalt groß geworden, die waren aber ganz anders, ganz anders. Als der ältere Sohn das Elternhaus verlassen hat, wurde er in der Welt ein sehr, sehr großer Erfolg. Der älteste Sohn hat mal bei der Uni die besten Noten bekommen. Der war ein super Sportler an der Uni. Und dann nachher wurde er zu einem respektierten Element im Londoner Wirtschaftsszene. Und der hat unheimlich viel Geld verdient, unheimlich viel. Und sehr viel davon hat er Wohltätigkeitsorganisationen zukommen lassen. Hat eine bildhübsche Frau gehabt, schöne Kinder. Die haben alles gehabt, was sie haben wollten. Natürlich, sein Name ist dann auf einer Ehrenliste erschienen mit der Possibilität, mit der Möglichkeit, dass er eine Sonderauszeichnung von der Queen bekommen könnte, von der Königin. Der war ein harter Arbeiter, der war tüchtig, der ältere Sohn. Der hat ein hervorragendes Bild, also Vorbild abgegeben. Sogar seine alte Schule hat ihn gebeten, zu den Studenten zu sprechen, mehrmals. Und er wurde als Mitglied von sehr vielen Sonderausschüsse gewählt. Und praktisch jeden Abend, als er draußen war bei einem Dinner, dann musste er eine Rede halten. Und natürlich, das hat er hervorragend gemacht, weil er sehr originell gebildet und charmant war. Perfekt. Dann gab es der jüngere Sohn. Ja, der war, sagen wir mal, unterdurchschnittlich, ein unterdurchschnittlicher Kerl. Und im Schatten seines älteren Bruders war er eine Nullität. Der war nichts. Der hat seine Universitätsprüfungen abgeschlossen, aber nicht mit guten Noten. Der konnte nicht, gar keinen Sport spielen. Dann hat er einen ganz normalen Job bekommen. Hat von 9 Uhr in der Früh bis 5 gearbeitet. Gar nichts. Wiederum. Und natürlich in der High Society, in der gesellschaftlichen Welt, der war unbekannt, völlig unbekannt. Also mit der Zeit natürlich kam der Tag, an dem der Vater starb. Holt uns alle irgendwann mal ein. Die Familie kam zusammen und ein Rechtsanwalt verlas sein Testament von dem Vater. Er sagte Folgendes: Mein älterer Sohn vermache ich mein Füllfeder und meinen Schreibtisch, um ihn daran zu erinnern, dass er mir nicht einmal in seinem Leben einen Brief geschrieben hat. Meinem jüngeren Sohn vermache ich mein ganzes Vermögen, das Herrenhaus, die 6 Bauernhöfe, das ganze Geld, weil er niemals vergessen hatte, mir jeden Tag ein Telefonat zu spenden, jeden Tag was zu schreiben. Nicht über die großen Affären in der Welt, aber von dem, was er in seinem Herzen hatte. Für mich hat mein jüngerer Sohn gezeigt, dass er mich sehr liebte. Für mich war mein älterer Sohn ein Fremder. Tja. Eine traurige Geschichte eigentlich, aber das unterstreicht die Möglichkeit, die wir alle haben, mit unserem Vater, mit Gott, nicht den richtigen Kontakt zu haben oder sehr wenig Kontakt zu haben. Ist es möglich? Ja, es ist möglich, auch für uns Geschwister, für uns als Mitglieder. Es ist möglich, dass wir so beschäftigt sind, dass wir so viel zu tun haben, dass wir nicht sehr viel an Gott denken. So ist der Welt, in der wir leben. Satan möchte gerne, dass wir so beschäftigt sind und dass wir nicht an Gott denken. Das möchte er gerne. Wir wissen, dass es grundsätzliche Stützen oder Pfeile in diesem, in unserem geistlichen Leben gibt. Wir haben sehr oft darüber gesprochen. Das Gebet, das Studium, die Meditation und das Fasten. So oft haben wir darüber gesprochen in den Jahren. Und das formt das Fundament für das Leben, für das geistliche Leben, ist klar. Aber irgendwie, für sehr viele Leute, ist das Gebet am schwierigsten. Heute möchte ich gerne über das Gebet sprechen. Und ganz spezifisch mit der Tatsache im Sicht, dass wir sehr, sehr nah an dem Passa sind. Und das Gebet, die Kommunikation, die wir mit Gott haben, ist ein lebenswichtiges Element, wenn wir uns auf dieses Passa vorbereiten. Natürlich für die Welt, in der wir leben, diese vier Stützen, diese vier Pfeiler, die haben gar keine Bedeutung, gar keine Relevanz. Ich meine, wenn man das so bedenkt, wer geht heutzutage in die Kirche? Ich weiß, als wir damals in Italien wohnten, ja, man denkt, Italien, katholisches Land, da werden alle. Nein, nein, die ältere Frauen mit den Enkelkindern hauptsächlich. Das konnte man jeden Sonntag sehen. Und das ist auch interessant, ja. Da werde ich eine kleine Geschichte erzählen. Weißt du, diese anderen Religionen sehr oft, die haben schon Gebete, aber Gebete, die keinen Sinn haben. Also die Gebete schon, aber wenn man das nur so vor sich hin plappert, dann hat es keine Bedeutung. Als wir nach Italien vor vielen Jahren kamen, haben wir entschieden, die Heidi in eine Scuola Materna, Kinderhort zu geben, damit sie eben ein bisschen Italienisch lernen konnte. Sie war, glaube ich, 4 Jahre alt, so ungefähr. Und natürlich, das war Scuola Materna, das war ein katholisches Institut. Und die haben jeden Tag die Kinder zusammengetrieben vor eine Statue von Maria und haben irgendwelche Gebete gesagt. Jeden Tag. Heidi, bis heute, kennt alle Gebete. Sie hat sie so oft gehört. Sie hat natürlich nicht mitgemacht. Sie hat nie mitgemacht. Aber die anderen Kinder, die waren da und haben Papa, 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 Papa. Es hat für sie überhaupt, für die Kinder, die das gemacht haben, überhaupt keine Bedeutung gehabt. Das war kein Gebet, was Gott hört. Überhaupt nicht. Das hebräische Wort für Gebet bedeutet, jemandem anzuflehen, zu ersuchen, zu bitten. Und so sehr oft, wie das bei den Menschen ist, wir flehen Gott an, wir ersuchen seine Hilfe, wir bitten ihm um was. Nur wenn es sehr brenzlig wird, nur wenn es ein Notfall ist, nur wenn das Schiff schon runtergeht, wir sind in das Rettungsboot gestiegen und da kommt ein Lech und da kreisen die Haie. Dann beten wir. In der Welt von heute ist das leider so. Wir nicht natürlich. Wir sollen jeden Tag beten und das machen wir auch. Aber heutzutage, da sind sehr, sehr wenige, die ihre Abhängigkeit von Gott anerkennen. Die erkennen das gar nicht an. Nee, in der heutigen Welt, in der heutigen Gesellschaft gibt es, ja, wir haben genügend zum Essen. Die Reservoiren für Wasserreservoiren sind voll. Wir haben Teppichboden überall. Wir haben Macht. Wir haben alles, was wir brauchen. Und das wird aber doch nicht und niemals als ein göttlicher Segen gesehen. Niemals. Das wird niemals als Erbrecht gesehen, was Gott uns gibt, weil Abraham sein Teil getan hat. Niemals. Aber vielmehr sehen wir, ja, das steht mir sowieso alles zu. Ich bin doch Mensch. Das steht mir zu. So wird das meistens betrachtet heutzutage. Aber wir müssen daran erinnert werden. Und das ist heute eine Erinnerung für mich, für euch, für uns, wie sehr wichtig, wie lebenswichtig es ist, unsere persönliche Verbindung mit Gott durch das Gebet. Lebenswichtig. Es ist durch das Gebet, dass Gott sich zugänglich macht, sagen wir mal. 5. Mose Kapitel 4 und Vers 29. 5. Mose Kapitel 4 und Vers 29. Kleinen Moment. Da lesen wir: Aber von dort aus, ja, von wo aus? Ja, die waren in der Idolatrie, die haben Götzenbilder angebetet und Gott sagte denen, die sollen das nicht machen. Aber von dort aus wirst du den Herrn, deinen Gott, suchen und du wirst ihn finden, wenn du mit ganzem Herzen und ganzer Seele nach ihm verlangst. Mit ganzem Herzen und ganzer Seele müssen wir dabei sein, das wissen wir. Gott hört so ein Gebet, wenn das vom Herzen kommt. Und wenn wir auch glauben, dass er tatsächlich existiert. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Hebräer 11, 6, das werde ich kurz lesen. Moment. Hebräer Kapitel 11 und Vers 6. Ohne Glauben aber kann man Gott unmöglich wohlgefallen, denn wer sich Gott nahen will, muss glauben, dass es einen Gott gibt und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn zukommen lässt. Suchen wir Gott? Das ist die Frage. Suchen wir Gott, wie wir das machen sollten? Jesus Christus sagt uns in Matthäus Kapitel 7, Matthäus Kapitel 7 und Vers 8. Matthäus 7, 8. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Das Gebet wird sehr oft in solchen Wörtern beschrieben, dass wir den Herrn suchen. Wir sollen den Herrn suchen. Genau wie wir das in 5. Mose 4 gelesen haben. In Jesaja Kapitel 55, auch interessant, Jesaja Kapitel 55 und Vers 6. Da lesen wir: Suchet den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Wir sind Gott nahe. Wir sollen Gott nahe sein. Wir sollen Gott immer näher kommen. Das müssen wir, Geschwister. Wir müssen einander näher kommen. Und das machen wir auch. Das sehe ich. Und das freut mich, dass das tatsächlich der Fall ist. Aber suchet den Herrn, solange er sich finden lässt. Der Apostel Petrus hat das Volk Gottes beschrieben. Schauen wir mal 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus Kapitel 2 und angefangen mit Vers 9. Ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht. Und deshalb ist das wiederum so sehr wichtig. Wir sind das auserwählte Geschlecht. Wir sind Gott nahe und wir müssen diese Nähe suchen. Wir müssen den Herrn suchen. Und das machen wir auch durch Gebet. Ich sage nicht hauptsächlich, aber ja, doch vielleicht hauptsächlich durch das Studium, Fasten, Meditieren und so weiter. Aber das Gebet ist lebenswichtig in diesem Unternehmen. Lebenswichtig. Das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk und sollt die Tugenden dessen verkünden, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Das ist unsere Situation. Vers 10. euch, die ihr vor dem ein Nichtvolk waret, jetzt aber das Volk Gottes seid, einst ohne Gottes Erbarmen, jetzt aber reich an Gottes Erbarmen. So sehr wichtig ist das, Geschwister. Gehen wir ein Stückchen weiter, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch, enthaltet euch, da ihr ja Fremdlinge und Beisaßen seid, der fleischlichen Begierden. Und ich meine, das Passa kommt und wir müssen tief in uns hineinschauen. Wir müssen um Gott bitten, ständig bitten, zeig uns, Vater, was wir ändern müssen, wo wir falsch gehen, was wir besser tun können. Wie ich schon sehr oft gesagt habe, ich sage Gott, nicht alles auf einmal, das wäre ein bisschen viel, aber zeig mir irgendetwas, woran ich arbeiten kann oder einige Sachen, woran ich arbeiten kann, weil wir möchten schon uns ändern, wir möchten mehr wie Gott sein. Das möchten wir alle, das weiß ich. Wir sind Fremdlinge, Beisaßen. Wir sind der fleischlichen Begierden, die im Kampf gegen die Seele liegen, führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie in allem, worin sie euch jetzt als Übeltäter verlästern, bei genauer Prüfung aufgrund eurer guten Werke Gott preisen an dem Tag der Gnadenheimsuchung. Die werden das nicht sofort machen, meistens, aber irgendwann mal werden sie das machen. Aber wir sehen von diese Schriftstellen hier, wir sind für Gott was ganz Besonderes. Wir sind für Gott was ganz, ganz, ganz Besonderes. Wir müssen uns die Frage stellen, ist unsere Kommunikation mit ihm was Besonderes? Ist Kommunikation mit unserem Vater etwas Wichtiges und Besonderes für uns? Das müssen wir, die Frage müssen wir uns stellen. Wiederum. Das persönliche Gebet ist lebenswichtig, ein lebenswichtiges Element in unserem geistlichen Leben. Ich werde noch eine Geschichte erzählen. Das habe ich vielleicht mal erzählt, aber vielleicht nicht, vielleicht seit lange nicht mehr. Aber als ich bei der Luftwaffe war, ich war sehr jung, mit 17 Jahren bin ich eingetreten und gesetzlich müsste man 18 Jahre alt sein, aber derjenige, der mir das unterschreiben ließ, hat für meine Mama auch unterschrieben. Das war illegal, aber ihm war das egal. Nummern, also Ziffern, war ihm wichtig. Okay, da hat er noch ein junger Mann. Dann war ich bei der Luftwaffe, habe ich die sogenannte Grundausbildung in Texas gemacht, wie jeder bei der Luftwaffe. Und dann kam ich in die Sprachschule in Monterey, Kalifornien. Da habe ich Russisch studiert. Das war so ein 9-monatiges Kursus, 8 Stunden am Tag, jeden Tag, also 5 Tage in der Woche. Ich habe 6 Monate mitgemacht. Dann ja mit meiner Verbindung zur Kirche. Ich fing dort in Monterey, Kalifornien. Vorher habe ich eine Versammlung nie beigewohnt. Da fing ich an, die Versammlungen zu besuchen. Und ich hatte irgendein Predigt gehört über das Beten und wie wichtig das Beten wäre. Und ich dachte mir, Mensch, ich muss anfangen zu beten. Ich hatte wahrscheinlich ab und zu mal gebetet, aber dann war es mir klar, ich muss anfangen zu beten. Aber es gab nur ein Problem. Die Behausung, wo ich war, das war so eine Baracke, wie man so sagt auf Englisch, da waren 50 Jungs drin mit Stockbetten, alle in einem Raum. Ich meine, wie macht man das? Wie kann man überhaupt jemals in so einem Raum beten? Na, es geht nicht. Gut, es war interessant. Es wurde mir bewusst, ja, ich muss anfangen zu beten, regelmäßig jeden Tag zu beten. Wie mache ich das? Dann gab es einen Feldwebel, da im die Übersicht über diese Behausung hatte, die 50 Leute. Er hat mich zu sich gerufen. Und in diesem Haus, das war ein großes Zimmer mit 50 Leuten, dann 2 kleine Zimmer, 1 unten und 1 oben, er war unten. Und er sagte, Will, da ist oben ein Zimmer, ein Einzelzimmer, da gehst du hin. Von jetzt ab bist du in diesem Zimmer. Und ich stand da, ich meine, warum? Warum denn? Ich habe ihn nicht gefragt, ich habe gesagt, ja, sofort gehe ich. Und ich bin auch sofort gegangen. Aber das war unerhört, Unerhört. Ich war nicht der Allerjüngste, aber ich war nicht neu bei dem Dings und ich habe kein Recht drauf gehabt. Aber Gott sah, dass ich das nötig hatte und er hat für mich gesorgt. Das werde ich niemals vergessen. Das war, sagen wir mal, der erste Mirakel, der erste Wunder, den ich erlebt habe. Also für mich war das ein großer Wunder. Und ich war sehr, sehr froh. Dann konnte ich beten, konnte ich studieren, konnte ich alles machen. Das war ein Einzelzimmer mit Schrank und Bett und alles. Sogar ein Fenster, das gab zum Flughafen. Ich konnte sehen, wie die Flugzeuge da landeten. Es war herrlich. War herrlich. Jedenfalls, ja, es war für mich lebenswichtig. Ich musste das tun und Gott hat dafür gesorgt, dass ich das tun konnte. In Jakobus Kapitel 5 lesen wir eine Bibelstelle, eine wichtige Bibelstelle. Jakobus Kapitel 5 hat mit dem Gebet zu tun. Vers 16 kennen wir alle, diese Bibelstelle. Jakobus Kapitel 5, Vers 16, ja, die erste Hälfte bekennt so also einander die Sünden und betet füreinander. Das hat mit dem Beten zu tun. Damit ihr Heilung erlangt, das hat mit der Heilung zu tun. Dann lesen wir, das Gebet eines Gerechten besitzt eine große Kraft, wenn es ernstlich ist. Das ist die Lutherbibel, in der Elberfelder Version heißt das inbrünstige Gebet. Ja, ein Gebet, das ernstlich gemeint ist oder ein inbrünstiges Gebet. Vermag viel, vermag sehr viel. Ein inbrünstiges Gebet kommt von tief drinnen, von unserem Herzen, das wissen wir. Und das geht dann zu Gott und Gott hört auch sowas. Er hört so ein Gebet. Also ich habe vorgenommen, heute ein paar eigentlich grundsätzliche, fundamentale Punkte durchzugehen hier, das mit dem Gebet zu tun haben. Ich glaube, dass für mich ist es wichtig. Hoffentlich wird es auch für euch auch nützlich sein. Lesen wir erst einmal in 2. Korinther 13, Vers 5. 2. Korinther 13 und Vers 5. Macht an euch selbst die Probe, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Also für mich ist das, gibt es, wenn wir es über so ein Thema sprechen, über das Gebet, das ist sehr, sehr wichtig. Wie ist unser Gebetleben? Wie ist es mit uns im Gebet? Wie ist unser Kontakt zu Gott? Das müssen wir prüfen. Wir müssen auch prüfen, wie ist es mit dem Studieren? Wie ist es mit dem Fasten? Wie ist es mit dem Meditieren? Wie steht es bei unserem geistlichen Leben. Heute möchte ich ganz gerne das Gebet unter die Lupe nehmen. Das Passa ist eine sehr, sehr persönliche Zeit, eine persönliche Saison, wenn man das so sagen will. Das ist eine Zeit der Selbstprüfung. Natürlich mit Gottes Hilfe. Das ist nicht alles selbst. Selbst insofern, ich muss mich unter die Lupe nehmen, ja. Ich kann euch nicht unter die Lupe nehmen, das will ich ja gar nicht. Aber ich muss gucken, wie steht es bei mir. Also insofern ist das sehr, sehr persönlich. Und das ist etwas, was wir jeder für sich machen muss, mit Gottes Hilfe. Mit Gottes Hilfe. Also, wenn wir dann über das Thema Gebet sprechen wollen, zuallererst ein erster Punkt. Wenn wir von Gott gehört werden wollen, wenn wir möchten, dass das Gebet wirklich ganz bis zu Gott reicht oder kommt, zu ihm ankommt, dann müssen wir den Willen Gottes erkennen. Dann müssen wir innerhalb des Rahmens des Willen Gottes beten. Ich habe schon gesagt, und das hatten wir in Hebräer, glaube ich, 11 gelesen, da muss man schon daran glauben, dass Gott existiert. Und wir müssen tüchtig sein mit dem Beten und mit dem, was wir tun. Und das ist wichtig, das ist sehr wichtig. Johannes Kapitel 5 und Vers 30. Johannes Kapitel 5 und Vers 30. Da sagte Jesus Christus selbst, ich vermag nichts von mir selbst auszutun. Nein, wie ich es vom Vater höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht meinen Willen durchzuführen suche, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich habe eben gemerkt, dass das ist von der Menge-Übersetzung, Entschuldigung. Ich meine, das ist grundsätzlich das Gleiche. Ich kann nichts von mir austun, wie ich so höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also wir müssen den Willen Gottes kennen und wir müssen seinen Willen suchen, nicht unseren eigenen Willen suchen. Das griechische Wort hier für Wille oder Willen ist Verlangen oder Wunsch, ein innigster Wunsch. Also der Wunsch des Vaters, sein Verlangen, er hat Verlangen danach, dass wir sein Gesetz erfüllen, dass wir nach seinem Gesetz leben. Das zeigt ihm, dass wir ihn lieben. Das zeigt uns, dass er uns liebt, dass wir überhaupt sein Gesetz haben. Jesus Christus hat sehr viele Gebete beantwortet bekommen, weil er eben innerhalb des Willens Gottes gebetet hat. Und dadurch zeigte er auch eine große Liebe für Gott. Die Bedingung, nochmals, die Bedingung für eine... Entschuldigung. Die Bedingung für ein Gebet, das geantwortet werden wird, sehen wir auch in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 14. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 14. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Es ist relativ einfach. Wir müssen innerhalb des Rahmens Gottes Willen beten, innerhalb seiner Denkweise. Die Liebe Gottes ist so sehr wichtig und wir müssen seine Liebe suchen natürlich. Und wenn wir innerhalb von dem Rahmen seiner Denkweise beten, innerhalb seines Willens, dann wird er uns noch mehr Liebe zeigen und wir zeigen dadurch, dass wir ihn lieben. Und das ist natürlich die andere Punkte, die wir besprechen werden, die basieren sich auf diese Bedingung, dass wir den Willen Gottes kennen und dass wir innerhalb seines Willens beten. In der heutigen Konsumgesellschaft, und da leben wir mittendrin in dieser Konsumgesellschaft, es ist sehr, sehr leicht, so zu beten. Warum? Weil wir überall um uns herum, das hast du verdient. Ja, das hast du verdient. Ja, das steht dir zu. Ja, gib mir das, gib mir dieses, gib mir das andere, gib her. Ein anderer hat mal gesagt, ich bin von dem Stamm Nimm. Ich nehme alles. Nee, solche Gebete hört Gott natürlich nicht. Lesen wir in Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12 und Vers 2. Römer Kapitel 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist der Wille Gottes. Es wird gut und wohlgefällig und vollkommen sein. Und je näher wir Gott kommen, desto besser werden wir auch seinen Willen verstehen. und in uns aufnehmen können und innerhalb diesen Rahmen beten können. Ich sag nicht, dass wir jederzeit genau die richtige Entscheidung treffen werden. Wir werden immer wissen genau, was richtig ist. Nein, aber die Prinzipien Gottes werden wir kennen. Und wir müssen Gott in Gebet bitten, dass in unserer persönlichen Kommunikation mit Gott müssen wir ihn bitten, uns zu helfen, diese Prinzipien in unserem Leben besser anzuwenden. Jakobus Kapitel 4, Vers 17. Und wir sprechen immer noch über den Willen Gottes. Jakobus Kapitel 4 und Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Dem ist Sünde. Aber also wir müssen uns die Frage stellen, wir nähern uns dem Passa. Wir müssen die Frage stellen, lernen wir immer noch immer mehr, was Gutes ist, was wir tun sollen? Während wir sehen, dass das Passa immer näher rückt, können wir sagen, und das ist eine Frage, die ich mir jedes Jahr stelle, und das ist eine Frage, die wir uns vielleicht mehr als einmal im Jahr stellen sollten. Bei diesem Passa bin ich Gott näher gekommen als im letzten Jahr? Ein Stückchen näher. Oder vielleicht nicht. Oder bin ich abgerutscht und nicht näher zu Gott gekommen? Gibt es irgendwelches Richtiges und Gutes, dass wir wissen, wir sollten das tun, aber wir tun das nicht? Wenn wir so sind, dann ja, das ist nicht gut. Und wir wissen, dass Gott sehr gerne möchte, dass wir mit ihm kommunizieren, dass wir zu ihm beten. Das wissen wir. Ja, wie steht es bei uns? Wie steht es in unserem persönlichen Leben, in unserem Gebetsleben sozusagen? Bei euch, bei mir, ich muss mir dieselbe Frage stellen. Also, wir müssen immer mehr und mehr über den Willen Gottes lernen. Und wir müssen Gott immer darum bitten, dass er uns mehr lehrt über seinen Willen. Kommen wir jetzt zu einem zweiten Punkt. Wenn wir Antworten auf unsere Gebete haben möchten, müssen wir im Glauben beten. Wir müssen Glauben haben. Ich weiß, das hört sich sehr, sehr simpel an, sehr einfach. Und es ist auch sehr einfach. Aber wir müssen drüber nachdenken. Wir müssen ein bisschen drüber nachdenken. Glauben haben. Im weltlichen Sinne etwas zu glauben, davon überzeugt zu sein. Da wird man überzeugt durch Beweise, durch Logik, durch die Sachen, die man sehen und antasten kann. Und dann glaubt man, weil man das sieht. Das ist eine Überzeugung, die von draußen kommt, sagen wir mal, basiert auf also Beweismaterial oder Logik, die man sehen kann, antasten kann, lesen kann. Aber der Glaube ist was anderes. Der Glaube ist auch eine Überzeugung, eine feste Überzeugung, aber kommt durch die Sachen, die wir nicht sehen können. Sachen, die wir überhaupt nicht sehen können. Diese Überzeugung kommt von innen. Gott gibt uns diese Überzeugung. Gott gibt uns diese Überzeugung. Der Glaube, das ist ein Zuversicht, ein Vertrauen, dass Gott sein Versprechen, die er uns gemacht hat, hundertprozentig halten wird, egal was kommt. Und das wird er machen. Sind wir davon überzeugt? Oder fangen wir irgendwann mal an zu zweifeln? Ja, wiederum in der Welt, ja, von Gott redet man nicht. Oder wenn man von Gott redet, ist es fast nur schlecht. Ja? Also wir werden beeinflusst oder Satan versucht uns zu beeinflussen. Versuchen wir, kommt das vielleicht manches Mal vor in unserem Leben, dass ganz langsam, dass wir denken, oh, ich weiß es nicht. Oh, Mensch, früher war ich ganz und gar überzeugt, aber Satan möchte gerne, dass wir diese Überzeugung verlieren. Aber Gott kann uns diese Überzeugung, dieses Vertrauen, diese Zuversicht wieder geben. Wir müssen ihn darum bitten. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 6. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 6. 1. Johannes 2, 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Da müssen wir uns die Frage stellen, wandeln wir im Glauben? Oder reden wir nur davon? Reden wir nur davon, das eigentliche Leben zeigt das nicht. Ich habe sehr oft die Frage gestellt, wenn wir vor Gericht gebracht wären, ja, und die Anklage wäre, ein Nachfolger Gottes zu sein, gäbe es genug Beweismaterial, um uns schuldig zu finden? Das ist vielleicht ein bisschen eine komische Frage, aber wirklich, so sind wir, sehen die anderen Leute, sieht Gott vor allen Dingen das Beweismaterial in unserem Leben, das dafür spricht, dass wir doch seinen Leben in unserem Leben, dass wir diesen Weg wandeln, im Glauben, nicht nur davon reden. Römer Kapitel 4 und Vers 20, Römer Kapitel 4 und Vers 20. Denn er zweifelte nicht an den Verheißungen Gottes, das ist Abraham. Er zweifelte nicht an den Verheißungen Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Er wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Gehen wir jetzt zu dem dritten Punkt. Wenn wir Antworten auf unsere Gebete haben möchten, müssen wir Gott gehorsam sein. All diese Punkte sind ineinander geflochtet. Wir sprechen über unser geistliches Leben, ja. Die sind nicht einzelne Punkte, die nichts mit anderen Punkten zu tun haben. Aber wenn wir wirklich Antworten auf unsere Gebete haben wollen, dann müssen wir Gott gehorsam sein. Gott, unser Vater, ist eifrig und er ist kompromisslos in seiner Liebe uns gegenüber. Aber er ist auch eifrig in seinem Willen, dass wir seinen Weg gehen. Und er möchte gerne sehen in uns, dass wir kompromisslos sind. Gehorsam seinen Gesetzen gegenüber. Das erfordert innerliche Gottergebenheit. Sind wir Gott ergeben? Haben wir unser Leben Gott gewidmet? Das Passa kommt und das ist praktisch eine erneute Widmung, ein erneuter Beweis dafür, dass wir Gott ergeben sind. So soll es sein. Erste Johannes Kapitel 2 und Vers 3. Erste Johannes Kapitel 2 und Vers 3. Und das werde ich, Entschuldigung, aus der Elberfelder Übersetzung lesen. Und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Ich weiß, wir wissen das alle. Das sind Bibelstellen, die wir sehr gut kennen. Aber die müssen wir nochmal vor Augen führen. Ein bisschen weiter in Vers 4, immer noch 1. Johannes 2, Vers 4. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. In Jesaja Kapitel 59, Jesaja Kapitel 59, Vers 2. Ich meine, wenn es Sachen in unserem Leben gibt, wo wir direkt gegen das Gesetz Gottes stoßen und wissentlich, das ist, sagen wir mal, die Kehrseite vom Glauben, dann ist es nicht gut. Jesaja Kapitel 59, Vers 2, sondern eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Und manches Mal kann das uns allen passieren. Manches Mal denken wir, oh ja, es scheint mir irgendwie, Gott hört mich nicht. Und dann, wenn wir ein bisschen nachgehen, was ist dann hier los, dann schauen wir. Und wenn wir Gott darum bitten, uns zu helfen, dann sehen wir, ah, schau, das habe ich falsch gemacht. Oder das, irgendetwas war falsch in meinem Leben, das muss ich korrigieren, mit Gottes Hilfe. Und dann geht es besser. Nee, Gehorsam Gottes Gesetz gegenüber ist eine Bedingung für geantwortete Gebete. Und dann zuletzt, und es könnte sehr viele Punkte geben, aber für die heutige Predigt, zuletzt wollte ich sagen, dass wir, und das ist wichtig auch, dass wir im Gebet beharrlich sein müssen. Wir müssen ausharren, nicht aufgeben. Gott ist der absolute Meister von Timing, ja? Und unsere Gebete werden von Gott, wenn wir Gott folgen, wenn wir inbrünstig beten, wenn wir nach seinem Willen beten und so weiter, wenn wir Glauben haben, er wird diese Gebete antworten. Aber in seiner Zeit, zu seiner Zeit. Er weiß der Richtige, er kennt den richtigen Zeitpunkt. Wir meinen ihn zu kennen und meistens ist das sofort. Und dann sagen wir, ja Gott, ich möchte dies und jenes haben und das möchte ich sofort haben. Ich brauche Geduld und du musst mir Geduld geben und sofort. Ich meine, das ist ein bisschen witzig, aber so sind wir sehr oft. Wir haben schon eine Idee, wie Gott antworten soll. Aber vielleicht hat er eine ganz andere Idee. Und wenn er eine andere Idee hat, ja, ich würde immer mit Gott seine Idee gehen und ich lasse meine. Er weiß den richtigen Punkt, den richtigen Zeitpunkt. Kennt er ganz genau. Wir wissen, in Lukas Kapitel 18 werde ich im Moment nicht aufschlagen. Da ist das Gleichnis von der entschlossene Witwe und dem ungerechten Richter. Und der war ungerecht und er hat sie weggejagt. Sie kam immer und immer wieder. Und dann zum Schluss gab er nach. Er meinte, Mensch, sie hört ja nie auf. Ich muss ein Wort sprechen hier, das hat er auch gemacht und dann hat's aufgehört. Aber sie gab nicht auf und er musste nachgeben. Und da hatten wir, da könnten wir vielleicht auch in Lukas Kapitel 18, Vers 1, Lukas 18 und Vers 1, gehen wir wieder auf Luther. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Genau wie diese Witwe immer und immer wieder zu dem Richter gegangen ist. Das können wir mit Gott auch machen. Nicht aus einer schlechten Einstellung. Nein, klar, dass es nicht geht. Aber nicht aufgeben, ausharren. Wenn Gott die Antwort noch nicht gegeben hat, dann ist es noch nicht die richtige Zeit. Wenn wir, da sind so viele Leute, die gesundheitlich leiden, das weiß ich, auch unter uns, das wissen wir alle. Und wir bitten Gott, dass er uns heilt. Aber wir müssen auch wissen, dass er den richtigen Zeitpunkt dafür weiß. Er wird seine Gründe haben. Er wird seine Gründe haben. Nee, wir sind ein Volk, das betet. Wir beten Gott jeden Tag an. Das ist für uns ein Privileg, das ist eine Ehre, das ist eine Pflicht. Jeden Tag zu Gott zu beten, jeden Tag Gott um die Kraft zu bitten, weiterzumachen. Um Gott zu bitten, dass er uns Kraft gibt, gegen Satan zu kämpfen. Und Satan, ich sage euch, also in letzter Zeit, wir kommen dem Ende viel, viel näher. Viel, viel näher. Die Welt ist krank wie nie zuvor. Wie nie zuvor. Aber wir bitten Gott um seine Hilfe. Und gibt es eine bessere Zeit, das zu tun, als jetzt bei unserer Vorbereitung auf das Passa? Und dann sagt er, das könnten wir vielleicht doch ein bisschen weitergehen in Lukas 18, Vers 8. Lukas Kapitel 18, Vers 8. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch, wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? wenn er uns, wenn er zurückkommt, wird er Charakter in uns finden, genau wie dieser Witwe, dass wir ausharren bis zum Ende. Dann in Jakobus Kapitel 1 und Vers 3 sehen wir Jakobus Kapitel 1 und Vers 3. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Vers 4, die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Das war Jakobus Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Nee, das Gebet, Geschwister, das in geduldigem Glauben gesprochen wird, wird Gott auch beantworten. Er wird Antwort darauf geben. Ein Gebet, das von biblischen Prinzipien geleitet wird, wird die Autorität Christus mit sich tragen, sagen wir mal, weil Christus unsere Brücke ist, unser Fürsprecher bei Gott ist. Hebräer Kapitel 4 und Vers 14. Hebräer, Kapitel 4 und Vers 14. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der in die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Dann ein bisschen weiter, Vers 16. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht. In mutiger Weise, ich glaube, Elberfelder sagt, mit freudiger Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Also vor dem Thron Gottes treten, im Gebet. Das machen wir, das können wir jeden Tag, mehrmals am Tag, wenn wir wollen, können wir vor dem Thron Gottes kommen, im Gebet. Und dann sitzt Christus zur Rechten Gottes. Und er spricht für uns. Der ist unser Fürsprecher, unser Fürbitte. Dann eine letzte Bibelstelle, Offenbarung 3, Offenbarung Kapitel 3, angefangen mit Vers 20. Offenbarung 3, Vers 20, siehe. Ich stehe vor dem Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Hören wir die Stimme Gottes? Hören wir die Stimme Jesu Christi hier aus dieser Bibel? Und noch einmal ganz spezifisch, wenn wir über das Gebet sprechen, hört Gott unsere Stimme? Hört unser Vater im Himmel unsere Stimme, dass wir zu ihm erheben, dass wir mit ihm sprechen, mit ihm kommunizieren, dass wir zu ihm beten? Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinem Thron. Vers 22, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Geschwister, als wir das Passa immer näher kommen, lassen wir uns selbst unter die Lupe nehmen. Und auf besondere Art und Weise auch unser Gebetsleben. Wie ist das? Wie steht es bei uns? Lassen wir unsere Gebetsleben, lassen wir unsere Gottergebenheit bekräftigen in dieser Zeit. Beten wir zu Gott mit erneuertem Eifer. Zeigen wir ihm dadurch, dass wir seinen Weg wirklich schätzen und wirklich lieben und von ganzem Herzen seinen Weg gehen wollen.